auch ein wenig stürmisch. Ja, also wir hätten von mir aus auch einfach noch weitermachen können. Es tut wirklich gut zu hören und zu sehen, wo wer wie mit wem redet und ja, zu sehen, dass ihr unterwegs seid, dass ihr ja vom Herrn redet und auch da mitleidet, wenn Leute es nicht annehmen oder es schwer ist. Das ist was ganz Schönes. Ja. Trotzdem brauchen wir Gottes Wort, um ausgestattet zu werden, um Kraft zu kriegen, um das auch wirklich leisten zu können. Ich möchte am Anfang noch beten. Vater Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dich verkünden dürfen. Danke für die vielen Zeugnisse. Herr, danke für das, was Huttum leistet, jeder Einzelne hier. Danke, Herr, dass wir jetzt auf dein Wort schauen dürfen und wir uns orientieren können daran. Danke, dass du uns einen genialen Auftrag gibst, den wir uns heute anschauen möchten. Und ich danke dir, Herr, ja, dass du uns in diesen großen Plan, den du für die Welt hast, mit einbeziehst. Amen. Ja, ganz liebe Grüße auch aus Vilshofen, aus unserer kleinen Hausversammlung. Wir versammeln uns ja nach wie vor an unserem kleinen Wohnzimmer. Natürlich mit Abstand und Maske, selbstverständlich. Den Kaffee haben wir uns aber bisher noch nicht nehmen lassen. Dafür ist es zu persönlich. Genau. Ja, lass uns in den Text gleich reinsteigen, beziehungsweise ich möchte kurz vorher noch ein kurzes Gespräch erzählen. Ich hatte mit einem Jugendlichen vor einer Zeit mal ein Gespräch. Das war ein gläubiger Jugendlicher, er bekennt und sagt, er ist gläubig. Und dann hat er mich gefragt, du Johnny, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Und dann war ich erstmal irritiert, habe gedacht, hä, also du bist doch gläubig, du weißt doch, was der Sinn des Lebens ist. Aber im Gespräch habe ich dann gemerkt, okay, jetzt habe ich verstanden, was er meint. Er hat gesagt, ja, ich weiß, ich bin gerettet und ich weiß, ich gehöre jetzt zu Jesus und ich weiß, ich gehe in die Ewigkeit, aber was mache ich denn jetzt hier noch? Was soll ich denn hier? Ich will ja eigentlich lieber gleich zu Gott, weil ich bin jetzt bei ihm, ich bin gerettet. Was will ich dann hier noch? Was ist meine Daseinsberechtigung, noch auf der Erde zu sein und warum werde ich nicht wie Henoch vielleicht, im Alten Testament, der wurde einfach, zack, er war weg, war bei Gott. Ja, warum werde ich nicht einfach zu Gott genommen, wenn ich gläubig werde? Was wollen wir eigentlich hier als Christen? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Ja, warum gibt uns Gott das Leben noch? Warum verlängert er das Leben? Das ist die Frage und wir wollen uns heute diesen Sinn des Lebens und unseren größten Auftrag anschauen. Und wir lesen dazu Matthäus 28, 16 bis 20. Das sind Verse, die können manche vielleicht sogar auswendig, manche vielleicht auch nicht. Das sind auf jeden Fall bekannte Verse, bekannt unter dem Titel der Missionsbefehl. Und ich lese vor Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es gibt wenig Verse in der Bibel, die für uns Christen so sinnerfüllend sind wie diese Verse hier. Sie spiegeln den Charakter eines Christens wider und sie sagen uns genau, warum wir eigentlich überhaupt noch hier sind. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, dieser Text ist das Ende vom Matthäus-Evangelium. Das bedeutet, die Jünger hatten da schon alles mit Jesus erlebt. Ja, es sind unglaubliche Gefühle in ihnen gewesen. Ein paar Tage vorher ist Jesus erst gestorben, dann war er auferstanden und sehr wahrscheinlich haben sie das da auch schon gewusst und ihn schon gesehen gehabt. Die waren total hin und her geworfen. Die Jünger hatten eigentlich eine Wahnsinnszeit mit Jesus, eine Zeit, wo sie gelernt haben, gesehen haben, sich ausprobieren durften, trainieren durften und dann ist auf einmal ihr Meister, ihr Lehrer gestorben. Das war total der Zusammenbruch. Eine tiefe Depression, die wussten nicht mehr, er hatte doch gesagt, er ist unser Messias, der Retter. Jetzt ist er gestorben, wie soll das funktionieren? Dann dürfen sie erkennen, ja, er hatte ja was gesagt, er muss auferstehen. Und jetzt stehen sie hier vor Jesus völlig durcheinander und bekommen einen Auftrag. Und dieser Auftrag, um den geht es heute, aber bevor dieser Auftrag an die Jünger gegeben wird, geschieht hier was in Vers 16 und 17. Und deswegen ist der Titel von der heutigen Predigt, wie ihr hier lesen könnt. Bevor du gehst, werfe dich nieder. Bevor du gehst, werfe dich nieder. Und ich habe zwei Punkte für euch heute. Einmal geh zu Jesus und einmal geh in die Welt. Zwei Punkte, geh zu Jesus und geh in die Welt. Aber eben bevor du gehst, werfe dich nieder. Wir lesen nochmal die ersten zwei Verse hier. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Bevor du gehst, werfe dich nieder, das meint also, den Auftrag auszuführen, wenn du das willst, dann musst du vorher noch was anderes tun. Du musst dich ihm zur Verfügung stellen, dich niederwerfen vor ihm. Die Jünger waren irritiert und verwirrt von den letzten Tagen und wir lesen hier, dass einige zweifelten, andere warfen sich nieder. Aber was sie alle getan haben ist, sie gingen alle zu dem Berg, wie Jesus sie hinbeordert hat. Jesus trifft sich mit ihnen auf einem Berg. Er sagt das vorher ja, zwei Frauen, den zwei Marias, dass sie das bitte weitergeben sollen, dass dort die Jünger hingehen sollen. Sie erhalten den Auftrag und die Jünger gehen. Sie kommen tatsächlich zum Berg. Wir wissen nicht genau, was das für ein Berg war, aber wir dürfen uns die Frage stellen, warum will Jesus, dass die Jünger auf einen Berg kommen? Warum haben sie sich nicht in einem Lieblingslokal in Jerusalem getroffen oder in ihrem Lieblingshaus von ihrem Lieblingsjünger? Warum nicht in der Stadt? Warum nicht im Tempel? Ja, da, wo man ja eigentlich Gott begegnet. Warum trifft er sie nicht da und gibt ihnen da eine Erkenntnis oder den Auftrag weiter? Ein Berg hat in der Bibel immer wieder eine ganz besondere Bedeutung. Er drückt oft eine ganz besondere Nähe zu Gott aus. Oder eben einfach die Ruhe und Stille vor Gott. Wenn ihr einfach mal an die 10 Gebote denkt, ja, Berg Sinai. Das Volk und Mose haben dort ja, die 10 Gebote erhalten und Gott begegnet den Menschen dort. Aber auch Jesus selbst geht immer wieder auf Berge, mit seinen Jüngern, ohne seine Jünger. Wir wissen aus Lukas 21, Vers 37, dass er tagsüber in der Synagoge lehrte und nachts aber draußen auf dem Ölberg übernachtete. Ja, Silas und ich machen jetzt in letzter Zeit, oder wollen eigentlich mehr, wir haben einmal bis jetzt was gemacht, draußen übernachten. draußen übernachten und es ist einfach ein Wahnsinnserlebnis, aber Jesus hat das getan, um Gott zu begegnen, weil er da Stille hatte, Ruhe hatte, abseits von dem Getöse des Lebens. Und vor fast genau zwei Jahren habe ich hier in Huttum gepredigt über Jesus und die Ehebrecherin, da hatte ich auch schon mal von einem Berg geredet, da hatte ich gesagt, dass jeder irgendwie so einen Berg braucht, einen Ort, wo er hinflüchten kann. Ich hatte da von dem Stuhl von Priscilla erzählt, den Chippendale, wo sie morgens hingeht, das ist ihr Ort der Ruhe. Und ich hatte damals noch nicht so einen Ort gefunden. Und zwei Jahre später reflektiere ich und sehe, Gott hat mir so einen Ort geschenkt, das ist jetzt unser Dachboden. Ja, eine Stufe höher, ich gehe ins Kalt, das ist ein Kaltspeicher, aber es ist wunderschön da, weil ich mache die Dachluke zu und bin da ganz alleine. Es ist still und das wünscht sich Jesus für jeden von uns. Dass wir einen Ort haben, wo wir ihm begegnen. Und er ruft uns. Und er hat die Jünger gerufen zum Berg. Warum? Weil es eine besondere Atmosphäre da hat. Und da geht es nicht um irgendwie eine romantische Atmosphäre, sondern nein, es geht darum, er war mit ihnen alleine und konnte in aller Ruhe mit ihnen etwas besprechen. Wo ist dein Berg? Wo ist dein Berg, zu dem dich Jesus ruft? Täglich, wöchentlich? Es können verschiedene Dinge sein. Ich genieße das gerade, am Wochenende mir das mal zu nehmen, wirklich für ein paar Stunden in den Dachboden zu gehen. Das ist meine Oase, das ist der Berg, wo ich dann Jesus begegnen kann. Hier kann ich mich echt ganz auf Gott konzentrieren. Und als Gott das Volk und Mose zu sich beordert, da fordert er sie auf. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen und sie seien bereit, auf dem dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Sie sollten sich auf die Begegnung vorbereiten. Nein, es sollte anständig passieren. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor Gott. Ja, so wie das Volk, das Angst hatte richtig vor Gott. Wir dürfen Gott begegnen ohne Angst und Furcht und dennoch gilt damals wie heute, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Deshalb sollten die Jünger auch an den Berg kommen. Ein klares und bedeutungsvolles Umfeld, abseits vom Trubel und Ablenkungen der Stadt und des Tempelgedöns. Ruhe, er und seine Ängsten. Und er will nicht, dass wir uns mit allem Möglichen immer ablenken lassen, während wir Zeit mit ihm verbringen. Es sollte eigentlich keine so eine Instant-Begegnung mit Gott sein tagsüber. Ja, zwischen brodelnder Kaffeemaschine, hell leuchtendem Smartphone-Bildschirm, lautem Fernsehen ist es schwierig, wirklich sich auf ihn zu konzentrieren. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, mal eine Morgenandacht zu lesen am Tisch. Natürlich ist das gut, bitte. Ja. Aber Jesus ruft uns eigentlich in die Stille, in die Ruhe zu ihm, damit wir dort hören können. Damit wir dort auf ihn hören können. Denn, das ist der Punkt, wir müssen uns erst vor ihm niederwerfen, bevor wir überhaupt den Auftrag wahrnehmen können. Bevor er uns auch sagen kann, was wir konkret tun sollen. Also geh zu Jesus, werfe dich vor ihm nieder, denn es geht nicht um ein geh zu Jesus und schütte dein Herz aus. Das dürfen wir schon auch tun, das ist klar. Nein, aber hier geht es eigentlich um ein geh zu Jesus und werfe dich vor ihm nieder. Nur du allein und Gott. Nicht um, weil du ihm etwas sagen willst, nicht weil du ihm deinen Kummer vorbringen willst, nicht weil du so enttäuscht vom Leben bist und was zu sagen hast, nicht weil du nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst. Nein, geh zu Jesus, weil er dich ruft. Weil dieses Wort ruft und sagt, lies mich, ich habe dir was zu sagen, ich möchte dir etwas sagen. Ich habe oft verlernt, auf Jesus zu hören, weil ich immer rede. Weil ich den ganzen Tag meine Anliegen und Fürbitten und Wünsche an Gott bringe und das ist nicht schlecht, das ist ja nicht falsch, aber ich habe dadurch verlernt, wirklich das Wort Gottes zu lesen und zu hören, was er mir sagen will. Ich arbeite ja mit Jugendlichen sehr viel und ich hatte da einen Jugendlichen, habe das immer wieder, das große Thema sind ja Online-Games, das ist Wahnsinn. Und am Anfang war ich da immer noch so, habe immer ganz brav zugehört und einmal, da hat es mir wirklich gereicht, ich habe das nicht mehr gepackt, weil der hat mich eine halbe Stunde mit einem Spiel vollgeredet und ich kannte das Spiel überhaupt nicht. Und ich habe ihm das auch immer wieder so gesagt, du, ich habe keine Ahnung, was kenne ich nicht das Spiel, ja. Ich kenne mich mit Spielen aus, ich habe selber viel gespielt, aber das kenne ich jetzt nicht. Und er redet und redet und redet. Und ich habe mir dann echt irgendwann gedacht, das juckt den überhaupt nicht, dass mich das gar nicht interessiert. Dass ich das überhaupt nicht kenne und dass mir das eigentlich auch wurscht ist, was das für ein Spiel ist. Also wenn er mir kurz erzählen würde, dass das toll ist, aber dann gehen die da in Details und was für Belohnungssysteme und dann hat er das und das und das. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, dass es mir wirklich leid tut, aber dass mich das eigentlich überhaupt nicht interessiert, was er da gerade sagt. Ja, weil der und dann ist er aufgewacht und hat gesagt, ach so, oh. Der hat das nicht gemerkt. Der hat es nicht gemerkt, dass das für mich gar nicht interessant ist, gar nicht wichtig ist, ja, dass ich mit ihm eigentlich auch über andere Dinge reden will und soll. Ja. Und ich habe ihm das natürlich in Liebe gesagt gehabt und habe das nicht einfach ihn da fertig gemacht deswegen. Aber ich glaube, manchmal ist es bei Gott auch so, dass er einfach sich denkt, du, ich weiß das. Ich weiß, wie es dir geht. Aber ich habe auch mehr für dich. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe nicht nur, dass ich für dich da bin. Das bin ich. Und ich höre dir gerne zu. Ich höre dir stundenlang zu. Ich höre dir all deine Anliegen zu. Aber es muss auch einen Moment geben, wo ich dieses Klagen beiseite schiebe und sage, Herr, hier bin ich. Und was soll ich denn tun? Was kann ich tun? Und mir geht es nicht bei diesem Hören auf Gott, geht es mir nicht um irgendeinen Mystizismus, der mich dahin zuführt, dass ich irgendwo da meditiere und dann irgendwelche Stimmen höre. Nein, wer bitte ist würdig, Gottes Stimme leibhaftig zu hören? Aber es ist doch ein Wagnis, sich der Stille mal auszusetzen und ihm zu begegnen. Einfach das Buch, sein Wort zu lesen, ohne bei jedem Vers hängen zu bleiben, zu sagen, wie ist das gemeint und ah, das verstehe ich jetzt nicht, sondern einfach zu lesen und es auf sich wirken zu lassen. Und es ist ein Wagnis in dieser Stille, dann Gedanken von Freunden zu erkennen, die einen ermahnen, von Erinnerungen zu zehren, die man hatte oder hat. Und das ist aber auch gleichzeitig das Wunderschöne. Ja, unsere Gemeindegründung in Niederbayern, das, was wir auf dem Herzen haben, das ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Ich hatte mich damals für 3 Jahre Bibelschule entschieden. Wir waren in Kenia. Es war ein langer Prozess, bis Gott uns durch immer wieder der Begegnung mit ihm das aufs Herz gelegt hat und das festwerden hat lassen, dass das eigentlich unser Platz ist. Eine Berufung entsteht durch Begegnung und das allein mit deinem Herrn Jesus. Du musst die Beziehung mit dem Herrn Jesus haben, um eine Berufung erleben zu können und diesen Auftrag auch wirklich ausfüllen zu können. Und vielleicht denkst du jetzt, Mann, jetzt hat er so viel Zeit vergeudet, über diese zwei Verse und einen Berg zu reden. Was soll das denn? Ich hätte mir jetzt vielleicht mehr Missionsgeschichten schon gewünscht. Oder einen tollen Helden, der so richtig was gerissen hat für den Herrn. Und ich will auf gar keinen Fall die Zeugnisse dieser Missionare kleinreden, gar nicht. Sie sind mir eine große Inspiration und es gibt viele davon. Ich habe letztens erst ein Buch gelesen von einem, oder letztens ist glaube ich auch schon wieder ein Jahr her, so ist meine Zeiteinteilung, von Furcht befreit, wo in Afrika so viele Menschen zum Glauben kommen und wirklich durch das Evangelium befreit werden. Aber ich möchte nicht den Fokus darauf legen, was andere alles Großes gerissen haben, sondern diese Verse sind genauso auch für dich und mich geschrieben. Und es geht darum, wie du heute Gottes Plan mitwirken kannst. Und ich möchte dir empfehlen, um das zu tun, musst du dich erstmal vor ihm niederwerfen. Und ich möchte eine Herausforderung an euch stellen. Soweit das möglich ist, mir ist es klar, dass das nicht immer so geht, aber wer kann, probiert doch mal 24 Stunden alleine du und Gottes Wort. 24 Stunden. Das ist eine sehr beunruhigende Zahl, aber da liegt so ein großer Segen drin, wenn man sich einfach mal mit Gottes Wort zurückzieht, 24 Stunden Zeit sich nimmt und sagt, und ich lese nur Gottes Wort, wird ein Kampf, das ist nicht so einfach. Oder mache ich das mal kurz? Das ist dann wirklich ein sich ihm ausliefern, Gedanken beiseite zu legen, die einen ablenken wollen. Ein richtiger Kampf. Mach mal eine Freizeit, in der du nicht über Gott, sondern mit ihm redest. Jetzt bei Corona dürfen wir sowieso keine großen Freizeiten machen. Das ist der perfekte Moment, um mal eine Freizeit mit deinem Herrn zu machen. Alleine du und das Wort. Deine Berufung beginnt in einer Begegnung mit Gottes Wort. Die Bibel von vorne aufschlagen und lesen. Ohne diese Grundlage können wir den Befehl gar nicht richtig hören. Und auch nicht unsere täglichen Befehle, wo Gott uns sagt, geh zu dieser Person oder mach das. Vielleicht sitzt du auch heute hier und zweifelst. Vielleicht zweifelst du schon lange an vielen. Vielleicht zweifelst du an Gott und an deinem Leben und du denkst dir gerade, wie soll ich das denn machen? Stundenlang der Bibel lesen, da bin ich sowieso nicht der Typ dazu. Und mir ist natürlich klar, dass es nicht alles können, besonders für Mütter. Es ist ja sowieso ganz schwierig, ja, zu sagen, ich habe jetzt mal einen ganzen Tag 12 Stunden lang nur mit dem Herrn. Ja, das ist quasi nicht möglich, ja, weil da die Kinder sind. Aber ich habe eine gute Nachricht. Du bist nämlich heute hier. Du hörst jetzt gerade zu. Und wenn wir ehrlich sind, was machen wir denn hier? Wieso kommen wir denn hier zusammen? Na, um unseren Herrn zu hören, um zu hören aus seinem Wort und uns auf ihn zu konzentrieren. Der Sonntagsgottesdienst soll und kann einer deiner Berge sein. Wenn sonst nichts klappt, dann ist vielleicht der Gottesdienst dein Berg, wo du zur Ruhe kommst, bewusst vorher betest und sagst, und heute lasse ich mich da voll drauf ein. Nutz das auch. Das ist schon angefochten genug, dass man vor dem Gottesdienst denkt, oh, heute wieder hinfahren. Oder heute das oder das und jetzt ist ja auch noch Corona. So viele Dinge, die einen ablenken, aber der Gottesdienst kann dein Berg sein, wo du auch berufen wirst, wo du Anweisung bekommst, wo dir klar wird, was zu tun ist und was nicht. Jesus ruft dich jeden Sonntag. Warum sind die Jünger denn eigentlich zum Berg gegangen? Na, weil Jesus ihnen das persönlich gesagt hat? Nein, das lief über andere Personen, das lief über zwei Frauen. Da haben zwei Frauen den Jüngern gesagt, hey, geht mal zu dem Berg, da begegnet ihr Jesus. Ja, und was ist denn Gottesdienst? Gottesdienst ist, ich begegne anderen Christen, die mir was sagen. Ich höre Gottes Wort in einer Predigt, das mir etwas sagt in meine Situation herein. Du bist hier und du hörst zu. Und deshalb, bevor wir jetzt den zweiten Punkt gleich anschauen, die Frage an dich, bist du bereit, den Herrn zu hören? Den Auftrag, den er hier für uns aufgeschrieben hat, in dein Leben zu übertragen und zu überlegen, wie kann ich das machen? Denk nicht an das Mittagessen, denk nicht daran, dass es jetzt schon so spät ist. Leg mal deine Zweifel nieder, leg dich zu den Füßen und höre einfach, was Gott hier sagt. Bevor du gehst, werf dich nieder. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu dem Geh in die Welt. In die Welt. Ich lese nochmal die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und wenn du ein erfülltes Leben als Christ führen willst, wenn du diesem Auftrag irgendwie gerecht werden willst, dann musst du lernen, von dir wegzuschauen auf Christus. Jesu Antwort auf die Zweifel der Jünger ist seine Macht. Und das müssen wir lernen. Ich möchte euch das kurz veranschaulichen. Ich hoffe, man sieht überhaupt was, weil die Folie habe ich dunkel gemacht. Also hier ist ein kleiner Mann, ja. Und wir werden von Christus gezogen, ja. Wir werden gezogen und erkennen, ich bin ein Sünder. Wir werden in die tiefen Abgründe unserer Seele geführt durch das Kreuz und erkennen, wer wir sind. Natürlich erkennen wir dann aber auch gleichzeitig, dass da noch mehr dahinter steckt und Jesus uns reinmacht, er uns heiligt. Und Christus will uns genau dorthin führen, aber ich habe oft den Eindruck, dass wir hier stehen bleiben. Wir bleiben bei den Zweifeln stehen. Wir sind zwar jetzt gläubig und glauben, aber irgendwie hängen wir noch in unserer permanenten Gedankenwelt darüber, was ich nicht alles nicht kann und was ich alles schlecht mache und wo ich Probleme habe und wo es bei mir so schlecht ist. Und wir sehen nicht auf Christus und das Kreuz und er in mir. Wir sind vielleicht gläubig, aber schauen noch gar nicht auf das Kreuz. Und ich habe euch ein Zitat aus einem Buch mitgebracht. Der Fritz Binder bringt es so schön auf den Punkt, wie das bei den Jüngern gewesen ist. Sie sind gläubig geworden und dann passiert etwas. Und das verlieren wir, denke ich, auch wie Gläubigen oft aus den Augen. Nun konnten sie auch gehorchen. Kein äußerer Zwang eines unbegriffenen, unheimlichen Geschehens drückte und verwirrte sie mehr. Nein, ihr innerstes und gewissestes Christus in ihnen bewegte sie nun. Welch eine Umwandlung! Keiner rechnete mehr mit sich selber, mit seiner eigenen Macht oder Ohnmacht, mit seinen eigenen Können oder Nichtkönnen. Nein, jeder hatte nur noch eine Rechnung, nämlich die Rechnung des Glaubens, Christus in mir. Christus hat die Macht, diesen Auftrag zu erfüllen. Und er hat die Macht, dich zu benutzen, um das zu tun. Es darf keine Zweifel an der Macht Gottes geben. Wenn ich auf mich schaue, dann... Aber ich muss auf Christus schauen. Ich muss ihn erblicken und darf mir gewiss sein, er will etwas tun. Also bleib da nicht auf dem Boden liegen, wenn du dich niedergeworfen hast vor dem Herrn, voller Demut und du hast erkannt, was für ein Sünder du bist, du hast erkannt, wie oft du es nicht schaffst, dann bleib doch nicht liegen, sondern dann geh. Ja, bevor du gehst, werf dich nieder, aber bleib bitte nicht liegen. Wofür sagt Jesus das? Damit sich die Jünger nicht so schwach fühlen müssen, damit sie mehr Motivation haben, ihre alltäglichen Aufgaben zu erledigen? Nein. Er gibt ihnen einen Auftrag. Und hier kommt nun ein Auftrag eigentlich nur und drei angehängte Partizipien. Das heißt, wie das Ganze ablaufen soll. Das heißt, wir haben einmal Macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Das ist der Auftrag, der deinem Leben als Christ Sinn gibt. Und dann kommt noch das Wie. Und das ist ein Dreiteiler. Hingehend, taufend und lehrend. Hingehen, taufen und lehrend. Diese drei Dinge, die kommen mit dem Auftrag dazu. Geht nun hin und macht die Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Geh in die Welt. Das ist für mich der absolute Oberhammer, diese Verse. Und ich liebe sie, weil Jesus hier die Weltgeschichte verändert. Mit diesem Auftrag an die Jünger und damit auch an uns verändert er die Weltgeschichte. Er sagt, die Jünger sind jetzt ein Teil eines gewaltigen Planes. Dem Plan Gottes. Jesus will mit diesen 11 Jüngern anfangen, die ganze Welt zu erreichen. Es gibt in der Missionstheorie ein Bild. Im Alten Testament führt alles zu Christus hin. Alles. Das heißt, es gibt eine Reduktion auf das Kreuz.
Man nennt es auch die Kommstruktur, weil Gott durch ein Volk die Welt erreicht hat, aber nicht indem das Volk zu den Leuten ging, sondern indem Völker zu Israel kamen. Indem Leute sich beschneiden haben lassen, konnten sie ein Anteil von Gottes Volk sein. Indem sie bei ihm gewohnt haben, waren sie irgendwie mit drin. Alles ging auf Christus zu und jetzt, in dem Moment, wo er den Auftrag an die Jünger gibt, passiert etwas Gewaltiges, nämlich es beginnt die Expansion. In dem Moment sind wir ein Teil dieses gewaltigen Rettungsplanes Gottes, der uns sagt, hey, du gehörst dazu und du sollst davon erzählen. Und mit dir und durch dich möchte ich die ganze Welt erreichen, dass alle die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Das ist, nennt man eine G-Struktur. Und natürlich muss ich dann, bevor ich das tun kann, bevor ich diesen Auftrag tun kann, muss ich selbst verstanden haben, was überhaupt das Evangelium ist. Ich muss das Evangelium erklären können. Und das musst du dich schon immer wieder fragen, kann ich das überhaupt? Also wenn man das eine Zeit lang mal nicht macht, so ging es mir auch, dann kommt man da schnell mal ins Strudeln, wenn dann jemand fragt, ja, wie kann ich denn jetzt gläubig werden? Ja, was gehört da genau dazu? Ja, irgendwie, okay, warte mal, irgendwie Buße musst du ja machen, irgendwie. Ja, das ist wichtig, dass wir den Kern des Evangeliums kennen, weil wir ihn selbst erlebt haben, aber auch, weil wir fähig sind, es anderen zu erzählen und weiterzugeben. Und wenn du das nicht kannst, wenn du vielleicht nicht weißt, boah, ich weiß nicht, wie das geht, dann such dir jemanden, der es dir erklären kann, der dich da unterweisen kann, wie du anderen davon erzählen kannst. Oder wenn du noch jung bist oder auch nicht jung bist, ist eigentlich wurscht. Wenn du das brauchst, dann geh zu einer Bibelschule. Genauso möglich, genauso in Ordnung. Gut ist es natürlich, wenn du selbst studierst in Gottes Wort und dir das selbst anlernst. Aber ich habe es gebraucht. Ich habe das gebraucht für mich, weil es ein Opfer zu sagen, ich opfere 3 Jahre meines Lebens, weil ich diesen Rahmen brauche, um wirklich Gott zu studieren. Also was auf jeden Fall schon mal sicher ist, was wir hier sehen ist, ein Christ geht. Ja, er wirft sich auch nieder, aber er geht zu Jesus, wirft sich nieder und geht dann schon wieder. Und natürlich, wenn ich sage, geh in die Welt, dann meine ich nicht, lebe wie die Welt. Das sei ferne, das natürlich nicht. Ja. Und trotzdem ist es aber so, dass wir in der Welt leben. Wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Und ich habe manchmal den Eindruck, viele Christen haben so sehr Angst, in der Welt zu sein oder in der Welt zu leben, weil sie Angst haben zu fallen. Man will irgendwie versuchen, nicht in der Welt zu sein, weil man ja dann fallen könnte. Und sicher, wir müssen uns schützen, wir müssen uns bewahren. Aber wenn wir nur noch diese Kommstruktur haben aus Angst, naja, wenn wir zu viel rausgehen, wird es schwierig, dann sind wir nur noch eine Sippschaft. Ja? Und darum geht es nicht. Wir sollen keine Kommstruktur leben, indem wir nur einladen zu uns, sondern wir sollen auf die Leute zugehen. Ja? Auf den Kinderspielplatz zu gehen, zum Nachbarn zu gehen, ihm was zu schenken, so wie ihr es eh macht. Ich finde das genial. Ja, macht es weiter, macht es noch mehr. Ja, wirklich. Das ist was ganz Schönes, was Gutes zu hören und zu sehen, dass ihr unterwegs seid. Geht zu einem Sportverein, ja, kommt mit Leuten ins Gespräch, denen ihr auf der Straße begegnet. Dann kannst du nämlich das weitergeben, was du mit Jesus auch erleben durftest. Und dann wirst du zu einem Freudensboten. Du bist dann derjenige, der dem Nächsten von diesem Kreuz erzählt, dass diese verändernde Kraft hat. Und dieses Gehen ist einfach so viel schwerer als das Kommen. Einfach zu sagen, ja, komm doch mal in die Gemeinde, ist einfacher, wie zu sagen, hey, ich komme dich mal auf einen Kaffee besuchen und wir reden mal ein bisschen. Ist beides gut, aber wir sollen einfach gehen. Und ich hab in einem Buch gelesen, das, was ich gelesen habe, ist nicht lustig, im Gegenteil, das ist ganz, ganz motivierend, aber der Kontext dazu. Und zwar habe ich gelesen davon diesem Gehen, ja, und ich habe ein Buch gelesen, ein Herz für Weltmission, und da wird eine Liste aufgezeigt, was du brauchst, wenn du wirklich gehen willst, wenn du unterwegs sein willst und gehen willst, ja. Und er spricht hier eben von Weltmission, und ich lese euch das mal vor, ja, lasst das mal auf euch wirken, was es braucht, um in die Mission wirklich zu gehen. Dazu ist nötig ein richtiges Vorbild in Tat, Wort und Lebensstil. Ein aus der Gnade Gottes lebender und von der Gnade geprägter Mensch. Kulturelle Anpassungsfähigkeit in Bezug auf Nahrung, Kleidung und Wohnung, Einfachheit und Echtheit. Bereitschaft, die zweite Geige zu spielen, nicht im Rampenlicht zu stehen und sich den Einheimischen unterzuordnen. Die Fähigkeit, auf Recht, Korrektheit und Perfektion zu verzichten, in Äußerlichkeiten Kompromisse einzugehen und Liebe zu Menschen über die Einhaltung von Prinzipien zu stellen. Soweit persönlich möglich, mit allen in Frieden zu leben, ein echter Friedensbote zu sein, biblische Haarspaltereien und politische Streitgespräche zu vermeiden und nicht westliche Systeme und Weltbilder zu vertreten. Der Wille zum Lernen. Dazu gehört die Bereitschaft, eine neue Sprache zu erlernen, sich Sitten- und Kulturgesprächen, wie Paulus den Griechen ein Grieche zu werden, den Armen ein Bruder und den Ungebildeten ein Einfacher. Eine Grundvoraussetzung ist die Einübung der Liebe, die sich für andere aufopfert. Liebe, die erfinderisch macht, die den anderen höher achtet als sich selbst. Und Liebe, die dem anderen zur Erfüllung der Vollkommenheit nach dem Bild Gottes verhilft. Oh, und ich hatte das gelesen. Und mein Herz ging auf und ich dachte, ja, das bräuchte ich und das würde ich tun und das will ich tun, wenn ich in die Auslandsmission gehe. Wo vielleicht schaffe ich es ja irgendwann noch, vielleicht gehen wir irgendwann in die Auslandsmission, dann will ich das alles tun. Und ich habe Priscilla das vorgelesen, habe mich da so geschwelgt in diesen Gedanken. Und dann sagt Priscilla einfach so, ja, Johnny, das brauchen wir in Vilshofen auch. Ja, wir können doch nicht einfach nur auf die Weltmission schauen. Ja, und doch, wir sollen da hinschauen und es soll uns dahin drängen, überall an die letzten Ecken der Erde zu gehen. Aber diese Einstellung, die ist für jeden Christen. Die ist nicht nur für irgendwelche elitäre Missionare, die es halt voll drauf haben. Sondern diese Einstellung, die brauche ich, wenn ich meinen Nachbarn erreichen will. Die brauche ich, wenn ich nach außen hingehen will und mit Menschen in Kontakt kommen möchte, von Jesus erzählen möchte. Ich möchte euch ein Lied abspielen. Das geht nur 2 Minuten, aber das trifft genau das wieder, wenn man zu viel missionarische Helden im Kopf hat und sich dann darauf ausruht, wenn ich nur in die Mission gehen würde, dann würde ich ja alles machen. Und das Lied möchte ich euch mal vorspielen. Ich weiß nicht, ob ich es starten kann. Ich will so gerne
alles weiß, doch wenn die Leute danach fragen, wird es mir zu heiß. Was soll ich tun, was soll ich machen? Ich wär so gern im anderen Land, da könnte ich fröhlich missionieren, denn dort bin ich unbekannt. Doch leider müsste ich dann verzichten auf all den Reichtum und mein Geld, und dazu bin ich nicht geboren und nicht der richtige Held. Du sollst zu Hause Missionar sein. Doch wie hab ich gefragt? Denn leider ist das sehr gefährlich. Vielleicht verliere ich mein Gesicht. Und dass das viel zu viel verlangt ist, weiß Jesus leider nicht.
Vielleicht habt ihr euch bei dem einen oder anderen Gedanken auch ertappt. Natürlich soll uns der Gedanke an die Weltmission nicht unfähig machen, hier das Evangelium zu verkünden. Und trotzdem sollen wir natürlich auch die Weltmission vor Augen haben. Gehen mit einer solchen Herzenseinstellung, okay, das habe ich jetzt verstanden, aber wo soll ich denn jetzt hin? Soll ich in die Weltmission vielleicht? Oder soll ich hier bleiben und treu hier dienen? Was genau ist denn jetzt die Sache? Wo darf ich hin? Wo soll ich hin? Wo muss ich hin? Braucht es überhaupt Weltmission noch? Ist das überhaupt wichtig? Und wohin genau präzisiert eigentlich ein anderer Missionsbefehl? Und zwar der Missionsbefehl aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, den ich auch kurz mit euch anschauen möchte. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dieser Vers bezeichnet genau die Expansion, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Jerusalem war die Stadt, Judäa, Samaria war ein Gebiet, ein Einzugsort, sozusagen Niederbayern. Ja, wenn wir Hutto mal als Jerusalem sehen, dann wäre Judäa und Samaria Niederbayern oder vielleicht Bayern. Und bis ans Ende der Erde meint natürlich die gesamte Welt. Und es ist schon wichtig, dass wir nicht beim Weißwurst-Äquator stehen bleiben in unseren Gedanken an die Mission. Ja. Selbst wenn du nicht rausgehst in die Mission, kann Mission dich niemals einfach locker lassen. Du darfst nicht immunisiert sein, nur weil du glaubst, hier ist deine Aufgabe, hier ist dein Auftrag, kannst du nicht immunisiert sein und denken, naja, deswegen habe ich mit Mission nichts mehr zu tun, mit dieser Weltmission. Wer ist denn heute noch bereit? Wer ist noch bereit, wirklich zu gehen, alles für Christus zu verlassen? Wer wagt es, sich ganz in die Hände des allmächtigen Herrn zu geben, alles niederzulegen und nicht aus einer Emotion heraus, sondern wirklich aus dem Wissen, ich muss gehen. Wo sind die, die in die Welt gehen, die zu allen Nationen gehen? Ja, und es gibt noch unerreichte Völker, man glaubt es kaum, aber die gibt es noch. Ja, ich habe erst vor kurzem eine Reportage gelesen über so Völker oder so Inseln wie Sentinel Island, wo noch, ja, das war groß in den Schlagzeilen vor ein paar Jahren, wo tatsächlich noch Völker sind, die haben noch nie überhaupt die Zivilisation gesehen. Und die werden immer mehr abgeschottet, die sind jetzt zum Naturschutzgebiet erklärt worden und zum militärischen Sperrgebiet. Da darf man nicht mehr hinfahren. Und wer da hinfährt, wird sofort abgeschossen. Es gibt noch unerreichte Völker und die Frage ist, wer geht? Und diese Frage stellt sich heute noch genauso. Wir können die nicht wegschieben, diese Frage. Und wie gesagt, selbst wenn du weißt, dass du hierher gehörst, ja, dann sei hier und dann mach das weiter, so wie ihr es auch schon tut. Aber wir haben genauso eine Unterstützungspflicht für diejenigen, die rausgehen. Und es gibt so tapfere Missionare, die in den wirrsten Kriegsgebieten das Evangelium verkünden. Ich habe gelesen von Afghanistan, wo die zweitgrößte Untergrundsgemeinde der Welt gerade sich entwickelt, weil da Leute sind, weil da Missionare sind, die das verkünden und die wieder verkünden und wieder verkünden und wieder verkünden. Lasst uns diese tapferen Menschen und Männer und Frauen auch wirklich unterstützen. Lasst uns für Weltmissionen ja, spendabel sein, nicht nur in Geld, sondern wirklich auch im Gebet, in Gedanken an sie, mit ihnen zu reden, ihnen nachzugehen und zu fragen. Und Hutum hat viele. Ja, Rumänien, Gambia, es gibt ja Dinge, die Hutum tut und wo etwas da ist. Und lasst uns das nicht verpassen, auf diese Menschen auch zuzugehen, nachzufragen, wie es geht, die Verantwortlichen nachzufragen, zu ermutigen, macht das weiter. Vielleicht ist das aber auch heute dein Ruf, selbst zu gehen. Geh in die Welt. Warum denn nicht? Ein Haus ist schnell verkauft. Red mit deinen Ältesten. Bewirb dich an einer Bibel- oder Missionsschule. Geh zu einer Missionsgesellschaft. Lass dich aussenden und dann geht's los. Es gibt kein zu alt, es gibt kein zu jung, es gibt kein zu dumm, es gibt nicht zu viel um die Ohren. Wenn der Herr ruft, dann geh und vielleicht ruft er dich heute. Vielleicht will er, dass du zu Unerreichten gehst. Und ich weiß selbst sehr gut, dass nicht jeder immer überall hingehen kann. Das ist mir völlig klar. Ich sitze selbst in Vilshofen und ich werde da auch erstmal nicht weggehen, weil das mein treuer Dienst da jetzt ist. Und das ist ja auch das Geniale. Es muss nicht jeder alles tun, aber wir tun alle das Gleiche. Und schaut euch das mal an. In den Versen, es gibt 5 Adjektive. Da gibt es das, oder gibt es 5 Wörter. Geht, macht, tauft, lehrt, siehe. Geht, macht, tauft, lehrt, siehe. Und das sind ganz verschiedene Stufen. Und jede ist unglaublich wichtig. Das macht nicht immer alles nur einer. Das Begegnen, das auf jemanden zugehen, er nimmt es an, der Samen geht auf, da ist aber nicht Schluss, sondern gerade mal der Anfang, dann beginnt Jüngerschaft, die Unterweisung in Gottes Wort. Und das ist unglaublich wichtig, dass hier auch kein Schritt ausgelassen wird. Die Begleitung junger Gläubiger ist genauso unser Auftrag und genauso wichtig, die Lehre. Manchmal lesen wir diese Verse vielleicht auch zu sehr so, als würden die jetzt nur mich betreffen. Als hätte nur ich diesen Auftrag, die Welt zu retten. Als wollte Gott das nur mit mir machen. Also ich habe es zumindest in der Bibelschule manchmal so gelesen, das war schon ganz schön arrogant. Nein, wenn wir drauf schauen, was Jesus hier verheißt ist, da wird ein Geist kommen, der wird euch ausstatten, all das zu schaffen. Diesen Auftrag überhaupt zu erledigen, denn du alleine, du schaffst das ja gar nicht. Dieser Vers gilt der gesamten Versammlung und nicht nur irgendwie Leuten, die halt was machen. Ja, der gilt jetzt nicht nur mir und Priscilla, weil wir halt jetzt Gemeinde gründen in Vilshofen. Nein, der gilt der gesamten Gemeinde. Wir sind ein Teil, ein Werkzeug von vielen in der gewaltigen Hand dessen, der alle retten will. Und jeder kann in einem dieser Punkte mitwirken. Jeder. Schaut doch mal, was der Heilige Geist, der den Jüngern verheißen wurde und auch in uns ist, was der alles wirkt. Ja, wir haben diesen Auftrag, mache, gehe, taufe, lehre und dann noch eine Verheißung dazu. Und der Heilige Geist, in Vers 4, Vers 11 sehen wir das, da gibt es schon mal eine Bandbreite. Da gibt es die Apostel, die Lehrer, die Hirten, die Propheten und die Evangelisten. Ja, und die gehören alle dazu, um den Auftrag zu erfüllen. Also, ich habe da noch keinen, vielleicht habe ich das übersehen, aber direkt das Wort Missionar habe ich noch nicht gefunden. Manche sagen, ja, der Apostel ist der Missionar. Aber es geht darum, dass alle diesen Auftrag erfüllen und nicht nur einer davon, sondern jeder wirkt mit dem, was er an Gaben bekommen hat, um diesen Auftrag zu erfüllen. In 1. Korinther finden wir, anstatt Charakteristika, finden wir Eigenschaften oder Gaben, die einzelne Leute haben. Wir machen das mit Weisheit, mit Erkenntnis, mit Wundern, mit Glauben, mit Gebetserhörungen, mit solchen Dingen erreicht Gott die Welt. Und das tut er durch jeden Einzelnen. Und da hat jeder ganz andere, unterschiedliche Gnadengaben und Gaben, die er einbringen soll in das Reich Gottes. Eine wunderbare Bandbreite. Der Apostel, ja, wie wir sehen, der geht. Der ist die ganze Zeit unterwegs. Der hat einfach so eine motorische Unruhe. Der läuft und läuft und läuft. Kann nicht anders. Ja. Der ist immer unterwegs und auf Achse. Der Evangelist, der irgendwie nicht aufhören kann, von Jesus zu reden. In jedem Gespräch kommt irgendwie Jesus vor. Ja, und die Propheten, die Gottes Wort so treffsicher und weise an Menschen weitergeben können, die damit umgehen können und wirklich in das Leben von Leuten reinsprechen können, anhand seiner Schrift. Genial. Und dann die Hirten, die sich liebevoll um Leute kümmern, die schauen, dass niemand hinten runterfällt, dass niemand benachteiligt wird. Ja, kümmern sich vielleicht um die, die der Apostel dann liegen hat lassen, weil er schon wieder unterwegs ist. Es ist ein Zusammenspiel an verschiedensten Gnadengaben. Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie sich Gott darum kümmert. Wenn es nicht darum geht, ich muss jetzt die Welt retten, sondern er hat einen Plan und dieser Plan ist so genial und gewaltig und er bezieht dich mit ein. Und wenn du nicht weißt, wie, dann fang an, dich auch mal auszuprobieren. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und das Schönste dabei, du darfst das machen, was du gut kannst. Du sollst auch Sachen ausprobieren, die du denkst, nicht gut zu können, weil manchmal kannst du Sachen gut, obwohl du denkst, du kannst sie nicht. Also ich bin total der Gesprächsmuffel eigentlich. Das glaubt man jetzt nicht, aber ich hasse es, auf Menschen zuzugehen. Ich hasse das wirklich wie die Pest. Wir haben jetzt so einen kleinen Bildschirm bei uns im Haus, wo man sehen kann, hat der Vermieter alles reingemacht, wo man sehen kann, wer da klingelt. Ich habe das jetzt schon zweimal gebracht, dass ich gesehen habe, dass das eine Freundin von Priscilla ist und Priscilla ist nicht da, habe ich nicht aufgemacht. Ich habe mich geschämt, ja. Aber ich war dann so, ach nee, ach jetzt das mit der reden und was sage ich denn da? Und dann habe ich einfach nicht aufgemacht. Jetzt sage ich, peinlich, ja. Will ich in Vilshofen da irgendwas machen oder mache ich die Tür nicht auf? Oh. Oder wenn ich Leute sehe, die ich schon kennengelernt habe, irgendwo auf der Straße, dann bin ich derjenige, der eigentlich lieber dann ganz schnell woanders hingeht und nicht auf ihn zugeht und Hallo sagt, sondern lieber abhaut, ja. Und ich bin so dankbar, dass ich Priscilla habe und Dux, die einfach da, Dux laufen einfach mit Lia, laufen irgendwo hin, dann reden sie mit Nachbarn und fertig. Und ich habe da irgendwie so komische, weiß ich nicht, da arbeite ich noch dran, aber eben, ich muss das auch nicht in diesem Maß tun. Ich will es nicht gar nicht tun, aber ich muss nicht so das aus mir, weil ich jetzt denke, das müsste ich tun. Ja, ich will das, ich will mich darin üben, aber ich habe andere Fähigkeiten, andere Dinge. Mir macht es unglaubliche Freude, Gottes Wort zu lernen, ja, Kurse zu machen oder irgendwelche Dinge mit Menschen im Einzelnen zu erarbeiten. Das macht mir riesige Freude. Und deswegen müssen wir uns auch ausprobieren. Ich habe 3 Jahre lang in der Bibelschule alles Mögliche gemacht und vieles hat geklappt und vieles auch nicht. Und diesen Mut müssen wir haben, zu sagen, okay, probier doch mal Flyer zu verteilen, mach das doch. Und ich finde das so schön, wie viele von euch ja auch wirklich unterwegs sind, ja, und das möchte ich euch ermutigen, wirklich weiter zu tun. Einige haben ihre Gaben schon entdeckt, ja, die auch unterwegs sind, ja, Rico allein mit Simon und die Verteilaktion, ja, so viele, die predigen hier, Jonas, Tommy und die, alle, die was machen, ja, es gäbe genug zum Aufzählen, Kinderstunde, Rumänien, die Fahrten von Christian, so vieles, was hier ist. Macht das weiter, denn genau das ist sinnerfüllend, genau das ist das, was ihr tun sollt auch. Ich bin auch total begeistert davon, ich sehe in letzter Zeit immer mehr WhatsApp-Statusse, wo Bibelverse und ja, flutet das Netz mit Gottes Wort, das ist schön. Das freut mich wirklich riesig, weil das ist das, wie wir wirken können. Und es braucht manchmal gar nicht mehr. Ja, irgendwas kannst du tun, aber nichts tun ist keine Option. Das geht gar nicht. Und trotzdem, auch wenn ich weiß, es reicht, einen Status in WhatsApp zu stellen, möchte ich nicht müde werden, hier in die Runde zu fragen, was ist, wenn Jesus dich heute fragt, du, gehe du nach Somalia, in eins der kaputtesten Länder der Welt, meine rettende Botschaft bringen? Was löst das in dir aus? Denn diese Bereitschaft solltest du im Grundsatz haben. Du musst es nicht tun, wenn es nicht dein Auftrag ist. Aber es darf dich nicht unberührt lassen. Und egal, ob es dein Platz ist oder nicht, die Bereitschaft, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen, die sollte ein jeder Christ haben, denn das ist ein Auftrag für uns alle. Und das hilft uns auch dann wirklich auch unseren Nachbarn zu erreichen. Ja. Es ist egal, wo du bist, dein Herz, das muss für Christus brennen und das ist entscheidend. Und wenn wir vollgeladen sind mit Ablenkungen, mit unserer Karriere, mit unserem Reichtum, da wird noch so jeder kleine Gedanke an Mission und etwas aufzugeben, um irgendwo hinzugehen, so klein geredet, der in dem Buch redet von der Immunisierung der Mission. Kommt ein Spritzchen rein und mein Kopf denkt sich, Mission, ja, ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet, passt. Ja. Und man verdrängt es immer mehr. Nein, wir sollten uns doch davon motivieren lassen, wirklich zu gehen. Gib, was du kannst. Und du bist ein Teil von Gottes großem Plan. Alles, was du kannst, sollst du geben. Und bei manchen ist das mehr, bei manchen weniger. Manche gehen. Und nicht jeder wird ein Missionar sein, von dem man noch in 300 Jahren lesen wird. Das glaube ich nicht. Aber was ist, wenn Gott was mit dir verändern will? Dann darfst du ihn doch auf keinen Fall überhören, oder? Was, wenn er mit deinem Nachbarn, wenn er über dich deinen Nachbarn retten will? Wenn er durch deine Zettel, die du verteilst, im Landkreis Passau 20 Leute zum Glauben führen wird, von denen du niemals irgendwas erfahren wirst? Was, wenn er dich auf eine Bibelschule sendet und du nach Papua-Neuguinea fliegst? Was, wenn Gott mit dir seinen Plan vollenden will? Willst du das überhören? Nichts tun ist keine Option. Geh in die Welt, sei es der Nachbar oder ein unerrechtes Volk. Viele der großen Missionare waren alles andere als Helden. Ja, und es gibt einige Bücher, die das dankbarerweise auch wirklich so darstellen. Schaut euch allein auch mal die Jünger an. Ein ganz schön bunter Haufen. Aber sie hatten eins und das war eine unbändbare Liebe zu ihrem Herrn Jesus Christus. Diese Liebe beginnt in einer Begegnung mit ihm, in einer Beziehung mit ihm. Und daraus heraus ist das erwachsen, dass sie nicht mehr anders konnten, wie zu rennen. Wir müssen eine enge, ehrliche Zeit in unserem Wahnsinnsleben einrichten, wo wir nur auf ihn hören, wo wir ihm begegnen und wir in den Hintergrund treten. Egal, ob das der Gottesdienst ist, eine Gebetsstunde, meine persönliche stille Zeit oder ein Berg, ein Dachboden, ein gemütlicher Stuhl, aber suche ihn. Suche ihn. Und dann sieht das dann vielleicht auch so aus, der eine geht hin, der nächste gibt ihm Gottes Wort, dann kommt noch einer, der betet und dann erfüllt sich dieser Auftrag Schritt für Schritt für Schritt. Ich fasse nochmal zusammen. Geh zu Jesus, suche ihn und sein Wort, verstehe ihn, lerne von ihm und dann fang an, ihm die Stellung zu geben, die er verdient hat. Schenke ihm uneingeschränkte Aufmerksamkeit in deiner gemeinsamen Zeit. Leg mal wirklich alles weg. Ich bin auf den Dachboden gegangen, weil ich habe es in meinem Büro nicht ausgehalten. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Das ist ein wunderschönes Büro. Ich habe einen tollen Schreibtisch. Ich habe viele Bücher da stehen. Alles perfekt. Einen richtig schönen großen Bildschirm, wo ich richtig schön vorbereiten kann. Alles top. Aber ich kann mich nicht konzentrieren. Das geht nicht. Ich musste da raus. Ich habe es nicht geschafft, alles wegzulegen. Das Handy wirklich irgendwo... Ich habe einen Handykäfig. Da habe ich es auch schon manchmal eingesperrt. Ja. Aber wir müssen wirklich versuchen, alleine mit Gott und seinem Wort mal zu sein. Das tut so gut. Und da spreche ich aus Erfahrung. Wenn ich das tue, das hat sich immer gelohnt, immer bewährt. Mit dem, was du kannst, beteilige dich. Und wenn es nicht viel ist, wie gesagt, aber tu was. Mach was. Mach mit dem, was Gott dir gegeben hat, mach was draus. Und wenn du was tust, dann tu es weiter. Mit Herzenslust und voller Freude. Und lass dich nicht entmutigen. Das ist eine harte Arbeit hier, gerade in Niederbayern. Da ist das Brot sehr trocken. Bevor du gehst, werfe dich nieder und dann blicke auf Jesus und geh. Erzähle von Jesus in Hutturm, Niederbayern und bis an die Enden der Erde. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir stehen hier vor dir. Du hast uns erwählt und ich verstehe das gar nicht. Herr, in so vielen Bereichen bin ich mangelhaft und sehe überhaupt nicht, wie man es schaffen kann, so einen Auftrag zu vollführen. Herr, aber du gibst uns die Verheißung, du wirst immer bei uns bleiben, bis an der Tagende. Du gibst uns alles, was wir brauchen. Und lass uns doch lernen, auf dich zu schauen, in unseren Aufgaben. Nicht auf unser Nicht-Können schauen, sondern dass wir auf dich schauen, Herr. Ich danke dir für diesen Sinn. Herr, dieser Auftrag gibt uns Sinn und wirklich Erfüllung im Leben. Und ich möchte dich für Ausdauer bitten, für die Kraft. Danke für jeden hier in Hutturm, der wirklich schon so viel macht, für die vielen Dinge, die getan werden. Ich bin begeistert davon und ich bitte dich, jeden, der vielleicht noch nicht genau weiß, wie er sich einbringen kann in deinem großen Plan, dass er das rausfindet, den Mut hat, sich auszuprobieren. Amen.